Man schaut sich bei der Lebensqualität in der Regel die objektiven Lebensbedingungen an. Das ist die eine Seite. Wie viel Wohnfläche haben die Menschen? Wie ist die Räumlichkeiten aufgebaut? Wie ist auch dann wiederum die Infrastruktur? Und auf der anderen Seite aber ganz klar diese Frage von subjektiver Zufriedenheit. Wie fühle ich mich da? Was brauche ich auch, um mich wohlzufühlen? Was sind die wesentlichen Aspekte? Und das verändert sich im Alter.
Gesprächsstoff, der Forschungspodcast der Hochschule Fulda, für alle, die mitreden wollen. Hallo und herzlich willkommen zu Gesprächsstoff, dem Forschungspodcast der Hochschule Fulda, für alle, die mitreden wollen. Wie werden wir in Zukunft wohnen? Eine Frage, die uns alle beschäftigt. Die Jüngeren, weil Partnerschaft, Beruf, Altersvorsorge eng mit dem Wohnen verknüpft sind. Die Älteren, weil Herausforderungen des Alterns neue Ansprüche an den Wohnraum mit sich bringen. Wie müssen Versorgungs- und Wohnkonzepte aussehen, wenn Unterstützung im Alltag notwendig wird? Welche Rolle werden digitale Assistenztechnologien dabei spielen? Unter anderem mit diesen Fragen hat sich das Teilprojekt Fevola des Projektes Riegel an der Hochschule Fulda beschäftigt. Christine Küster, Professorin für Sozioökologie des privaten Haushalts und Wohnökologie, leitet das Projekt. Sie und Carola Holler, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Projektes, sind heute bei mir am Mikrofon. Herzlich willkommen bei Gesprächsstoff. Frau Küster, Frau Holler, holen Sie mich und unsere Zuhörerinnen doch mal ab. Welche sind die wesentlichen Fragen, die wir uns beim Thema Wohnen als Gesellschaft stellen und beantworten müssen?
Dankeschön für die nette Einführung. Also das Thema Wohnen ist ja zurzeit durch Corona auch nochmal besonders in aller Munde. Das Wohnen ist so ein ganz entscheidendes Grundbedürfnis der Menschen. Wir sind darauf angewiesen, wir brauchen einen gewissen Schutz, eine Sicherheit. Und das Wohnen hat insofern eine ganz existenzielle Bedeutung für die Menschen. Wir reden oft über Ernährung, aber ich finde immer, Wohnen hat eigentlich noch eine viel existenziellere Bedeutung. Auch wenn die Menschen nicht alle so wie wir in großen Häusern wohnen, aus Stein gebaut, sondern eher vielleicht auch mal in Zelten, in Lehmhäusern, an anderen Orten und Stellen in Gemeinschaft, so ist das doch eine ganz, ganz, ganz entscheidende Grundvoraussetzung für Menschen, um sich sicher zu fühlen, um sich wohl zu fühlen. Und wie Sie schon so nett anmoderiert haben, ist das ja im Lebensverlauf sehr unterschiedlich. Also junge Menschen haben nicht die gleichen Ansprüche an das Wohnen wie Ältere oder vielleicht manchmal doch. Aber zumindest sollte man da auch an der Stelle differenziert drauf schauen. Und insofern ist das für uns ein ganz entscheidendes Thema. Wir schauen auf die Menschen. Für uns ist es ganz wichtig zu schauen, dass wir die Menschen in ihrem Alltagskontext wahrnehmen und prüfen, wie Wohnen, Wohnkonzepte, Wohnsituationen für Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen und Lebensphasen gestaltet werden kann. Also ich denke, so kann man sich erstmal den Zugang zum Thema Wohnen verschaffen. Und jetzt ist es so, dass wir im Projekt da ja ganz speziell auf die Altersgruppe der älteren Menschen schauen. Und da kann ich jetzt gleich das Wort mal an Carola weitergeben.
Ja, hallo. Ich ergänze nochmal, Wohnen hat auch was mit Lebensqualität zu tun. Also unabhängig jetzt von den räumlichen Vorbedingungen der Menschen, auch muss es Wohnen, das hat Frau Küster gerade ja schon gesagt, zu den Menschen passen und wird auch von den Menschen passend gemacht. Das heißt, sie richten sich in ihrem Wohnkontext ein und haben einerseits, kommen sie ihrer Vorstellung nahe, wie sie gut leben möchten und demonstrieren auch nach außen, wer sie sind, darüber, wie sie wohnen und wie sie sich einrichten. Also wenn man sich mal anguckt, Häuser oder Wohnungen, wie die gestaltet sind, kann man sehr viel über die Menschen lernen, die darin wohnen. Und das ist auch gerade, wenn man jetzt das Wohnen im Alter anguckt, ein wichtiger Faktor für diese starke Bindung der Senioren an ihre Wohnung, weil die halt ihr Leben lang in ihrem Leben sich eingerichtet haben, in ihrem Wohnkontext. Und dann wird es sehr, sehr schwierig, sich aus dem rauszulösen, wenn vielleicht eine andere Rahmenbedingung für sie persönlich günstiger wäre. Das ist so eine Problematik, die wir uns in dem Projekt angucken. Das Projekt Fevola, das Sie eben schon gerade angekündigt haben, ist im Rahmen des Regionalen Innovationszentrums Gesundheits- und Lebensqualität in Fulda angesiedelt. Eines von 10 Umsetzungsprojekten in einem Forschungsprojekt, das 5 Jahre gefördert ist. Wir sind Teil eines Umsetzungsprojektes Fevola mit dem Thema Wohnen und Technik im Alter. Das sind so die Kernpunkte. Wir machen regelmäßig Konferenzen für die Gesellschaft. Wir haben verschiedene ProjektpartnerInnen, mit denen wir Themen bearbeiten, unter anderem auch die Fragestellung zur Lebensqualität im Alter insgesamt, wo Wohnen natürlich auch eine Rolle spielt.
Ja, Lebensqualität wäre jetzt auch eines meiner Stichworte gewesen, denn Wohnen ist ja die intimste Form der Selbstbestimmung. Was ich in meiner Wohnung tue, ist ja wirklich nur privat und gehört nur zu mir. Zumindest ist das so ein tiefes Empfinden. Wenn da jemand eindringt, ist das ein sehr, sehr intimes Eindringen.
Ja, das ist wohl wahr, aber es ist auch eine Frage der Kulturprägung. Was Sie eben geschildert haben, ist ganz typisch für unsere Kultur. Vielleicht auch für eine europäische Kultur, aber da hört es oft schon auf. Also da muss man aufpassen, das als Grundverständnis für alle Menschen zu sehen, weil es wirklich auch Kulturen gibt, die diese Wahrnehmung des Wohnens als Privat- und Intimsphäre gar nicht so sehen. Also an der Stelle vielleicht ein klein bisschen Vorsicht, weil da Kulturen wirklich anders mit umgehen. Dennoch ist es so und wir sind ja hier und unser Projekt ist hier in Fulda angesiedelt und von daher ist das ein wichtiger Aspekt, vielleicht so. Kleine Anmerkung noch am Rande. Alle Untersuchungen, wenn es um zum Beispiel Einbrüche in die Privatsphäre gibt, sagen immer wieder, das Schlimmste ist, dass jemand Fremdes meine Sachen durchsucht hat, egal ob was weggekommen ist oder nicht, die berührt hat. Und deswegen passt das natürlich zu dem, was Sie eben gesagt haben. Aber, ein kleines Aber immer noch mal als Wissenschaftlerin, das darf man nicht auf andere Länder und andere Kulturen übertragen. Nichtsdestotrotz ist das so und gerade das Stichwort Lebensqualität. Man schaut sich bei der Lebensqualität in der Regel die objektiven Lebensbedingungen an. Das ist die eine Seite. Wie viel Wohnfläche haben die Menschen? Wie ist die Räumlichkeiten aufgebaut? Wie ist auch dann wiederum die Infrastruktur? Und auf der anderen Seite aber ganz klar diese Frage von subjektiver Zufriedenheit. Wie fühle ich mich da? Was brauche ich auch, um mich wohlzufühlen? Was sind die wesentlichen Aspekte? Und das verändert sich im Alter. Und die Untersuchungen, die es dazu gibt, eine ist zum Beispiel der Deutsche Alterssurvey, der eine sehr detaillierte Befragung dazu gemacht hat und gefragt hat, ja, was macht es denn im Alter aus, dass Menschen zufrieden sind? Und da hat sich eben sehr deutlich herausgestellt, dass es ganz entscheidend ist, wie das Wohnumfeld geprägt ist. Also die Nähe zur Nachbarschaft, die Sicherheit, dass das jemanden gibt, der mir hilft, ist weitaus entscheidender für ältere Menschen als die Frage, ob sie nun die Treppen barrierefrei hochkommen oder nicht. Das nehmen sie in Kauf. Also das, was wir vermeintlich objektiv als Einschränkung oder schlechte Lebensbedingungen sehen von außen, ist subjektiv gar nicht wichtig für ältere Menschen. Das ist so eine ganz entscheidende Erkenntnis, die auch, wenn es jetzt darum geht, was könnte man denn auch vielleicht verändern? Ich meine, die Frage wollen wir ja hier auch diskutieren, dann ganz wichtig ist in dieser Kombination. Also wir kommen oft von außen, wir Wissenschaftlerinnen, wir Menschen, wenn wir eine Situation sehen, sagen wir, oh, wie schrecklich ist das denn? Ne? Da kann doch keiner leben. Aber wenn man die Menschen befragt, dann ist es eben so, dass das, was wir sehen und objektiv wahrnehmen, gar nicht so entscheidend ist für die Frage, will ich hier weiterleben? Und die Zufriedenheit der Menschen im Alter mit ihrem Wohnen ist ganz entscheidend durch dieses selbstbestimmt Wohnen im Alter geprägt. Also das ist so der Leitsatz, der durch alle Untersuchungen schon seit, ach, ich möchte mal fast sagen, seit 20, 30 Jahren kursiert. Hauptsache selbstbestimmt Wohnen im Alter. Und alles, was dazu erforscht wird, was dazu notwendig ist, das ist, glaube ich, das, wohin wir, wenn Sie das Stichwort Zukunft des Wohnens aufmachen, bei dieser Zielgruppe unbedingt schauen sollten.
Wenn das so individuell ist, wie wir wohnen, warum reicht das denn dann nicht, wenn wir einfach genügend bezahlbaren Wohnraum schaffen?
Ja, das ist so eine schöne Sache. Das hört sich so ein bisschen nach Zauberkugel an oder wünscht dir was, weil bezahlbarer Wohnraum fällt nicht vom Himmel, sondern da stoßen wir auf eine ganz besondere Problematik, ja nicht nur in Deutschland, aber auch insbesondere in Deutschland, dass der Wohnungsmarkt und das Angebot an Wohnungen nicht ausschließlich von den privaten Eigentümern selbst bestimmt wird, sondern wir eine relativ hohe Mietquote haben. Also wir haben relativ viele Mieter. Das heißt, der Wohnraum ist nicht im Besitz der Eigentümer, sondern eben durch Wohnungsanbieter bestimmt unterschiedlicher Couleur. Das können professionell gewerbliche Anbieter sein, das können Genossenschaften sein, das können kommunale Wohnungsanbieter sein. Aber da bestimmt quasi erstens eine andere Gruppe darüber, wie bezahlbarer Wohnraum oder überhaupt Wohnraum aussieht. Und es ist so, dass wir damit auch einen Markt haben. Ja, und das bedeutet, dieser Markt wird bestimmt durch Angebot und Nachfrage. Das ist das Erste. Und zweitens wird er zurzeit ganz entscheidend bestimmt durch Geldmarktpolitik. Also wenn Sie darüber nachdenken, wo Sie Ihr Geld anlegen möchten, würden, wenn Sie welches übrig haben, so taucht ganz, ganz oben eben der Immobilienmarkt auf. Und das ist völlig losgelöst inzwischen von der Frage, wie Mieter mögliche Eigentümer auf Wohnraum schauen. Ja, also da entsteht quasi durch diese Geldmarktpolitik eine Dynamik oder ist inzwischen entstanden, die es sehr, sehr schwer macht, über bezahlbaren Wohnraum für die Menschen allgemein zu planen. Und die Frage ist aber, wie kann man in between zwischen dieser Gemengelage bezahlbaren Wohnraum steuern?
Ja.
Und Sie sehen ja an den Demonstrationen, dass die Frage offensichtlich nicht so einfach zu lösen ist. Aber es ist ja wichtig, quasi das Dilemma zu durchschauen und zu wissen, dass an dieser Stelle die Steuerungsmechanismen, die man sich so vielleicht leicht vorstellt oder wünscht, eben nicht so leicht zu ermöglichen sind. Da muss man sehr genau schauen, wer könnte was unter welchen Auflagen dann auch anbieten, sodass es dann eventuell auch bezahlbar ist.
Es ist also ein riesiges Feld, das Sie betrachten müssen, wenn Sie sich mit diesem scheinbar kleinen Aspekt des Wohnens im Alter beschäftigen wollen. Alles, was da reinspielt, was eben Einfluss darauf nimmt.
Ja, ganz genau, so ist es. Und insofern ist es eben ganz schwer, da an diesen Stellen auch zu sagen, naja, so und so müsste man handeln. Das kann man wirklich nicht pauschal sagen. Deswegen ist es so wichtig, und das machen wir ja auch, quasi auf die sogenannte Meso-Ebene zu gehen, auf die Infrastrukturebene oder, wie es auch im Städtebaubereich genannt wird, auf die Quartiersebene. Weil da spielt sich das Leben ab, da werden ja Entscheidungen auch getroffen, da ist auch diese Frage von Zufriedenheit ja so wichtig. Ne? Diese Infrastruktur, der Nahbereich, was kann ich gerade noch so zu Fuß oder im weiteren Umfeld erreichen, wo ist der nächste Arzt, die Bushaltestelle, der Supermarkt und natürlich dann diese spezielle Nähe, wo sind meine Nachbarn, die mir vielleicht mal gerade den Einkauf hochtragen oder mir noch irgendetwas mitbringen, zur Apotheke gehen. Also was ist es, was macht es im Quartier aus? Und das ist inzwischen ein sehr großer Ansatz in unterschiedlichen Fachdisziplinen, die sich mit dem Thema Wohnen beschäftigen. Da kommt die Stadtentwicklung, Raumentwicklung, da kommen aber auch die Wohnsoziologie, die sagt auch, ja, wir müssen auf Quartiersebene schauen. Und da denke ich, da wird in Zukunft noch mehr passieren müssen, dass man prüft, an welchen Stellen kann, wie auch für die Menschen, die dort leben, eine Lebensqualität im Bereich Wohnen geschaffen werden.
Jetzt sind wir von den Definitionen her schon eine Ebene weitergegangen. Eben haben wir über das Private geredet, die Mikroebene, wie Sie das im wissenschaftlichen Bereich nennen. Jetzt haben Sie die Meso-Ebene erklärt, aber es gab in Ihren Betrachtungen noch eine Ebene, die Makroebene.
Ja, ganz genau, die habe ich schon geschickt eingebaut. Also die Frage von Immobilienmarktpolitik, Geldmarktpolitik, aber zum Beispiel auch, was da hineinspielt in die unterschiedlichen Ebenen, die Verkehrspolitik. Das wird eben nicht auf Quartiersebene entschieden, sondern das ist dann die Makroebene. Es ist aber auch auf der Makroebene die Frage der Kultur. Also eigentlich waren Sie schon unterwegs in dieser Gemengelage zwischen der Vorstellung, mein Wohnraum ist mein ganz intimster Bereich. Das ist eine Frage von Kultur und das ist auch die Makroebene. Also insofern spielt das immer ineinander und je nachdem, welches Themenfeld man sich anschaut, auf der Mikro-, Makro- und Meso-Ebene, ob es die Kultur ist oder die Politik, so hat das unterschiedliche Dimensionen und alles hat auch ein wenig immer miteinander zu tun.
Gut, ich glaube, wir sind jetzt bereit, gemeinsam einzutauchen in das Projekt selber. Wie war das strukturiert und wie sind Sie an Ihre Fragestellung herangegangen?
Naja, ursprünglich war tatsächlich das Projekt, wir hatten ja das Thema Wohnen und Technik und haben uns verschiedene Zugehensweisen überlegt und haben dann gestartet, zusammen mit einer anderen Teilprojektpartnerin aus dem Umsetzungsprojekt Fevula sozusagen, die sich in die Bürgerbeteiligung und Bürgerforschung eingearbeitet hat. Ein Projekt, in dem wir Menschen aus verschiedenen Quartieren in Fulda, die einen hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund haben und einen höheren Anteil an Menschen mit geringem Einkommen haben. Zu diesen haben wir Kontakt aufgenommen über ein Bürgerzentrum und haben diejenigen dann zu InterviewerInnen versucht zu schulen. Das heißt, ich sage tatsächlich versucht, weil es natürlich in 6 Terminen nicht ausreicht, jemand zu einer qualitativen Forscherin auszubilden. Aber wir haben Ihnen sozusagen die Grundlagen erläutert, wie qualitative Forschung funktioniert und haben mit Ihnen gemeinsam einen Leitfaden erarbeitet zu den Themen Alltag, Alltagsgestalten, Leben, Alltag, Wohnen, Wohnumfeld und so weiter. Und damit sollten Sie dann Freunde und Bekannte interviewen, in der Hoffnung, dass Sie sozusagen an Menschen, Menschen Kontakt bekommen, zu denen wir als Wissenschaftlerinnen den Kontakt nicht einfach herstellen können, weil wir einfach viel zu weit weg sind von deren Alltag, dass diejenigen da sozusagen nicht mit uns direkt in Kommunikation treten würden. Es war ein sehr interessanter Forschungsansatz. Die Teilnehmenden dieser Weiterbildung haben auch wirklich sehr interessiert mitgearbeitet und haben uns auch immer wieder neue Inputs gegeben und Themen auch nochmal mit uns diskutiert und haben dann auch Freunde und Bekannte interviewt. Und daraus hatten wir dann sozusagen qualitative Interviews mit Einblicken zum Beispiel in Problematiken von Menschen, die als Russlanddeutsche eingewandert sind und jetzt halt sozusagen älter geworden sind und wie deren Alltag verläuft, weil eine von den Teilnehmenden auf Russisch interviewen konnte. Die hat dann sozusagen ihre Peer Group interviewt. Und das ist dann auch wieder diese Kulturfrage. Also für die war Treffen außerhalb der Wohnung ein ganz wichtiger Aspekt. Die haben sich immer gerne unterwegs getroffen. Wir hatten auch andere Schichten dabei. Wir hatten auch einen Handwerker dabei, der seine Kollegen und Bekannten interviewt hat, wo wir dann so eine Gruppe gehabt haben, die noch ihren eigenen Häusern wohnten und wo dann so diese Problematiken aufgezeigt wurden. Was passiert, wenn das mit dem Treppensteigen schwieriger wird, aber das Haus über 30 Treppen zu erreichen ist, weil es am Hang liegt? Und da kam genau das, was Frau Küster vorhin erläutert hat, dass die Frau gesagt hat, solange es irgend geht, bleibe ich hier. Auch wenn ich hier alleine wohne, hier ist mein Umfeld, hier sind meine Nachbarn, die unterstützen mich schon. Wir haben aber auch Zugang bekommen zu Menschen, die eigentlich klassisch Mittelstand sind, verrentete Angestellte, Beispiel Buchhändler oder andere Berufe, die jetzt in der Rente merkten, dass sie ihren Lebensstandard, wie sie ihn vor der Rente gewohnt waren, nur noch aufrechterhalten können, indem sie zusätzlich noch ein bisschen arbeiten und jetzt schon befürchteten, wenn sie diese Arbeit nicht mehr leisten können, dass sie die Wohnung vielleicht nicht mehr halten können. Oder die sich in ihrem Umfeld eine sorgende Gemeinschaft aufgebaut haben und sagten, wenn ich Zusatzkosten habe, weil ich den Haushalt selbst nicht mehr bewältigen kann, dann ist das zu viel, dann kann ich mir diese Wohnung nicht mehr leisten. Und für die stellte sich dann die Frage, wo ziehe ich dann hin und was ist dann mit meinem Umfeld? Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage, die sich aus unterschiedlichen Gründen und aus unterschiedlichen Hintergründen ganz häufig im Lebensverlauf die SeniorInnen stellen müssen, dass entweder die räumlichen Rahmenbedingungen nicht mehr zu bewältigen sind, weil sie einen Sturz hatten, weil irgendwie sich was stark verändert hat und weil eben die Hilfe nicht mehr ausreicht. Oder dass einfach die finanziellen Rahmenbedingungen nicht mehr ausreichen, um das gewohnte Wohnumfeld, in dem man eigentlich verhaftet ist, sich weiter leisten zu können.
Das heißt, Sie hatten einen richtig großen Einblick in die Gesellschaft in Osthessen, also in dem Bereich, in dem Sie unterwegs sind.
Ja, über Einzelfälle, die dann sozusagen qualitativ sich angeguckt hat. Und dann haben wir gesagt, wir möchten einige dieser Themen nochmal quantitativ untermauern. Und dazu haben wir jetzt halt dann eine Befragung gestartet, wo wir 2000 SeniorInnen in Fulda angeschrieben haben und wo wir 530 Fragebögen zurückbekommen haben. Und da sind wir jetzt gerade dabei, oder am Anfang es auszuwerten. Ergebnisse habe ich noch nicht, aber wir sind am Anfang, sie auszuwerten.
Auf welche Fallstricke sind Sie denn gestoßen während des Projektes? Also Sie haben ja gerade schon diese Interviews, die Interviewer, die Sie ausgebildet haben, angesprochen. Gab es dabei auch Probleme? Hat das alles so funktioniert?
Naja, sagen wir nicht Probleme, sagen wir lieber Herausforderungen. Ja, also tatsächlich, was wirklich eine Herausforderung war, ist, die gemeinsame Sprache zu finden. Ich meine jetzt nicht Sprache, sondern die Ebene zu finden, auf der man gemeinsam kommunizieren kann. Weil als Wissenschaftler merkt man es manchmal gar nicht, aber man hat ein relativ gehobenes Sprachniveau, was Fachworte und so weiter betrifft. Und wir hatten bei der Konzeption dieser Workshops schon versucht, dieses Sprachniveau abzusenken, um es verständlich zu machen für Alltagsmenschen, haben dann aber immer wieder gemerkt, es passte noch nicht. Und das war tatsächlich was, wo wir wirklich dran lange gearbeitet haben und am Ende festgestellt haben, dass eine gute Vermittlungsmöglichkeit tatsächlich einerseits, das hatten wir vorher schon geplant, gemeinsame Arbeit und gemeinsame Diskussion, aber auch kurze Beispiele, szenische Beispiele waren, um zu zeigen, was sind die Rahmenbedingungen, dass die selber sich sozusagen eine Szene angeguckt haben, die wir vorher geschrieben hatten und daran dann diskutiert haben und es dann selber nochmal nachgemacht haben. Das hat am besten funktioniert. Und so dieser Ansatz, den wir halt manchmal aus den Hochschulen gewohnt sind, wir tragen was vor, hat am allerwenigsten funktioniert, weil das so nicht der Alltagsnächste war. Es hat aber trotzdem, also wie gesagt, die waren sehr engagiert und haben sehr wunderbar mitgemacht und haben auch ganz wunderbare Interviews geführt und haben uns große Einblicke gewährt. Und dann bei der Befragung ist natürlich immer klassischen Hindernisse. Was macht die Post? Wer ist verzogen? Wer antwortet? Wer denkt, die Befragung macht keinen Sinn? Also das sind so die ganz klassischen Sachen. Und die Fragebogenentwicklung war auch sehr, sehr interessant und sehr lehrreich tatsächlich. So wie jetzt auch die Auswertung werden wird.
Ja, vielleicht noch eine Ergänzung, was so berichtet wurde bei der Auswertung der qualitativen Interviews, dass diejenigen, die wir ja quasi als Brückenbauerinnen geschult haben, also auf so einem niedrigen Niveau, wie Carola das eben geschildert hat, dennoch versucht haben, dann in ihren Interviews die Interviews zu beeinflussen. Also weil sie dieses Wissenschaftsverständnis natürlich nicht hatten und woher auch, dass das, was original gesagt wird, das Entscheidende ist, sondern die haben gedacht, naja, dann füge ich da nochmal einen Satz ein oder ich ergänze nochmal was, dann klingt das schöner oder ich schreibe das gleich mal um, dann ist das verständlicher. Und da ist auch so eine große Schwierigkeit gewesen, das eben zu vermitteln und zu sagen, nein, das ist jetzt nicht die Idee. Ne? Wir wollen wirklich wissen, ganz im Original, was diejenigen, die interviewt haben, da auch dazu gesagt haben. Also das sind so die ja auf so einer Metaebene ja letztendlich interessante Hürden, Herausforderungen gewesen, die man dann, wenn man die Ergebnisse nachher zusammenschreibt, zwar bei den Methoden so bezeichnen kann, aber die wirklich sehr eindrücklich sind und an denen man immer wieder merkt, wie schwierig das ist, auch diese Kommunikation, diese Wissenschaftskommunikation einerseits zu leisten und andererseits aber auch den Transfer herzustellen, um Ergebnisse zu bekommen, die dann eben nicht in irgendeiner Form schon beeinflusst oder gefiltert wurden. Es geht eigentlich nicht, aber es war ja ein Versuch und man hat eben gesehen, an welchen Stellen man doch immer wieder hängt. Das war auch für mich nochmal so das Spannende daran.
Wie geht es denn mit den Ergebnissen, wenn Sie die Fragebögen jetzt auch ausgewertet haben, weiter? Sie haben gerade schon Transfer angesprochen. Was können wir denn damit dann machen?
Ja, also schauen wir mal, sage ich mal vorsichtig, das, was man immer macht, Handlungsempfehlungen abzuleiten, das wird sicher auch dazu führen. Die Stadt Fulda, mit der wir ja sehr eng und sehr gut kooperiert haben, hat natürlich großes Interesse daran, die Zielgruppe, die wir jetzt versucht haben zu erreichen und ja auch erreicht haben, Seniorinnen und Senioren in bestimmten Stadtquartieren, einfach da nochmal zu schauen, wie ist deren Lebensalltag und wo könnte mit wenigen kleinen Schritten eine große Hilfe geleistet werden. Vielleicht ist es einfach in Anführungsstrichen die Verlegung der Bushaltestelle. Ja, dass die einfach, wenn die an einer anderen Ecke wäre, für 20% in dem Stadtquartier besser zu erreichen wäre. Oder vielleicht sind es die Öffnungszeiten vom Bürgerzentrum, die einfach nicht passig sind. Oder wenn es auch um die Ausgestaltung des Wohnraumes geht, vielleicht hilft ganz im Kleinen eine bestimmte Information, vielleicht hilft im Großen eine neue Straßenlaterne. Also es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, an denen man jetzt ansetzen könnte. Und wir haben viele Dinge abgefragt. Wir sind auch in den Bereich Versorgung gegangen, Versorgung mit Lebensmitteln. Wir sind in den Bereich Technik gegangen. Wie könnte ein Technik-Support aussehen? Würde es helfen? Die ganz simple Frage, Internet, ja, ist das eine Hilfe oder ist das eine Technik, die sowieso ab einer bestimmten Altersgruppe nicht genutzt wird? Also Klammer auf, kann man sagen, ist nicht so. Es gibt immer ältere Menschen, die eine hohe Technikaffinität haben, aber es gibt eben auch ältere Menschen, die da keinen Zugang haben. Das vielleicht schon mal so als kleiner Hinweis am Rande. Aber ich denke, es gibt viele kleine und große Möglichkeiten für die Stadt Fulda, diese Ergebnisse, die ja, wie gesagt, speziell für Quartiere mit Förderbedarf, sozialer Brennpunkt, das läuft ja auch unter dem großen Projektnamen Soziale Stadt, dass wir uns die angeschaut haben und insbesondere da auch versucht haben, die Seniorinnen und Senioren zu erreichen. Und da denke ich mir, wird schon einiges Spannendes auch für die Stadt und für uns natürlich auch dabei herauskommen.
Kleiner Werbeblock in der Mitte, wenn Sie gerade schon ansprechen, Internetanbindung im Wohnraum. Wir haben ja schon mehrere Riegelprojekte im Podcast besprochen und da spielt natürlich auch eine Rolle, inwiefern Assistenzsysteme im Alter helfen und diese Assistenzsysteme sind meistens schon an das Internet angebunden. Also das heißt, das kann man sich nochmal anhören. Da hatten wir jetzt mit dem Projekt Smart Glasses ein ganz interessantes Projekt, wo man mal reinhören kann, wie da die Entwicklungen im Rahmen von Riegel waren. Jetzt haben Sie diese Ergebnisse, arbeiten intensiv mit der Stadt zusammen, aber es gibt ja gerade in der Stadt Fulda und natürlich auch in anderen Regionen schon viele kleine Projekte, viele Organisationen, die genau da ansetzen. Warum reicht es denn nicht, diese Projekte zu haben und diese Organisation, um mal auf ein Gesamtbild zu kommen und ein Konzept für das Wohnen zu bauen? Warum braucht es hier noch Wissenschaft?
Ja, ich fange mal an. Also diese Übertragbarkeit ist immer eine gute Idee. Und wenn ich so Veröffentlichungen lese, auch zum Thema Wohnen und Quartiersentwicklung, so ist immer ein Kapitel dabei, Handlungsempfehlungen, Projekte, Best-Practice-Beispiele. Ich meine, da kann man natürlich viel von lernen. Es ist schon richtig, sich das anzuschauen und zu schauen, wie machen es andere. Ich war zum Beispiel auch auf einer Exkursion in Hannover. Das ehemalige Expo-Gelände der Stadt Hannover wird seit der Expo extremst nachhaltig umgebaut. Da findet also wirklich ein ganz, ganz tolles Projekt statt. Da wird versucht, sehr nachhaltig, inklusive dieses neue Stichwort Tiny-Häuser, alles zu integrieren. Und die haben wirklich einen tollen Ansatz. Aber das Ganze lebt davon, dass ganz spezielle Akteure in dieser Stadt an diesem Ort zusammengekommen sind. Also ohne diesen Vorstand, der uns das Projekt vorgestellt hat, mit seinem unglaublichen Fachwissen und seinem Engagement und Kenner der Szene, würde dieses Projekt dort in Hannover nicht laufen. Und wenn wir das jetzt übertragen, heißt das eben, dass es zwar viele Beispiele gibt und dass das auch sehr motivierend ist und interessant, sich die anzuschauen, aber es braucht immer die Akteure vor Ort, die sagen, ja, ich engagiere mich für dieses Thema und ich bin dabei und ich bin der Experte oder die Expertin für das Thema. Also es braucht immer die Akteure vor Ort. Ohne die wird auch so eine Quartiersentwicklung, in welche Richtung auch immer sie gehen soll, nicht funktionieren. Und darüber muss man sich einfach im Klaren sein.
Diese Akteure vor Ort sind ja auch meistens Ehrenamtler oder an Projektmittel gebunden und Projektmittel sind sehr oft zeitlich begrenzt.
Ja, allerdings, das ist ein großes Problem. Das ist ja jetzt auch bei dem Riegel-Projekt so. Wir haben zwar, wie man das immer so macht, einen Folgeantrag geschrieben und schauen jetzt mal, was dabei herumkommt. Aber nichtsdestotrotz ist das eine große Schwierigkeit, dass Projekte immer dann an irgendeiner Stelle beendet werden müssen. Manchmal ist es gut, so unter uns hat auch ein Projekt mal ein Ende. Aber bei manchen Projekten wäre es wirklich gut, wenn man da auch ein Folgeprojekt machen könnte. Wobei ich aber in der Stadt Fulda sagen muss, dass es zwar viele Ehrenamtliche gibt, die auch sehr, sehr engagiert sind in diesem Bereich, gerade wenn es auch um die Unterstützung durch Dienstleistungen geht, schätze ich zum Beispiel sehr den Verein Miteinander Füreinander. Den kann ich jetzt hier wirklich auch mal per Werbepause erwähnen. Aber es ist auch so, dass in der Stadt Fulda tatsächlich viele Menschen auch fest angestellt sind bei unterschiedlichen Trägern, ne, bei freien Trägern, aber nicht nur bei der Stadt Fulda, also auch bei freien Trägern, die dann sich da engagieren und also tolle Kennerinnen der Szene sind und gerade auch in den Bürgerzentren, in den Stadtteilbüros da wirklich sehr, sehr engagiert sind. Also da hat Fulda wirklich auch sehr viel Glück.
Inwiefern kann man denn die Ergebnisse, die Sie jetzt für Fulda erarbeitet haben, auf andere Quartiere in Deutschland übertragen?
Ja, spannende Frage. Wie gesagt, also ich denke, das, was man übertragen könnte, was jetzt neu ist, ist die Art und Weise, wie wir diese quantitative Befragung durchgeführt haben, ne, wirklich da nochmal zu versuchen, an Bewohnerinnen und Bewohner zu kommen mit unterschiedlichen Strategien, die sonst eben schwer erreichbar sind, wenn es um quantitative Befragungen geht. Da haben wir ja vorher auch sehr sorgfältig recherchiert, was gibt es schon an solchen Befragungen und da gibt es tatsächlich wenig. Ich weiß nicht, ob Carola, ob du das noch ergänzen kannst. Nur meines Wissens gibt es wirklich sehr, sehr wenige Befragungen, die ganz ähnlich strukturiert sind und dann auch auf der Quartiersebene unterwegs waren.
Also gerade, also ich glaube, was wirklich ein relativ selten gemacht wird, ist, dass wir sehr gezielt die Stadtteilzentren, Stadtteilbüros, das Seniorenbüro und andere Institutionen mit eingebunden haben, auch in der Werbung für diese Befragung, bis hin zu dem Angebot, dass die SeniorInnen mit dem Fragebogen auch dahin gehen und sich beraten lassen konnten, wenn sie das mit dem Ausfüllen nicht mehr alleine konnten. Das, was wir ergänzt haben, noch um mehr Leute anzusprechen, ist tatsächlich, dass wir auf 2 weitere Sprachen übersetzt haben, neben dem Deutschen, was durchaus bei einigen der Adressaten auch zu Irritation geführt hat, dass sie gesagt haben, warum sie denn jetzt so viel Papier geschickt bekommen. Aber was auch dazu geführt hat, dass tatsächlich ein bestimmter Anteil an Menschen gerade mit russischem Hintergrund den Fragebogen auch auf Russisch beantworten konnte, was durchaus, hoffe ich, doch eine Unterstützung für sie war. Was wir auch gemacht haben, ist, dass wir mit der Stadt gemeinsam den Fragebogen beworben haben. Das wird allerdings häufig auch gemacht, wenn es solche Befragungen gibt zu diesem Lebenslagenansatz. Was unser Versuch war, war tatsächlich genau diese Zielgruppe der Menschen, die üblicherweise von Befragungen weniger angesprochen werden, gezielter anzusprechen, eben mit diesen Maßnahmen Quartiersarbeit, im Quartier eingebundene Menschen das als Verstärker zu benutzen und die häufigst vorkommenden Sprachen, nicht deutschen Sprachen, in der älteren Bevölkerung in Fulda mit als Übersetzungssprache zu nutzen. Und wir haben noch zusätzlich eine Telefon-Hotline angeboten, wo bei Fragen bei uns angerufen werden konnte und die sogar auch zu einem bestimmten Termin in Türkisch und Russisch angerufen werden konnte.
Ah, spannend.
Wurde jetzt nicht wirklich, doch, die russische wurde tatsächlich genutzt. Und wie das jetzt wirklich, ob das jetzt wirklich zu einer Erhöhung dieser Zielgruppe geführt hat, das müssen wir noch auswerten. Aber es hat auf jeden Fall den Anschein, dass es einen gewissen Effekt hatte.
Wenn aus Ihren Ergebnissen dann weitere Projekte entstehen, weiteres Engagement seitens der Stadt entsteht, kann man dann sagen, okay, das nehme ich jetzt und bringe es beispielsweise nach Hannover, bringe es nach Köln, das wird da genauso funktionieren?
Ja, das ist ja gerade mein Argument schon gewesen. Also ich denke, das muss man sehr genau prüfen. Im Zweifel wird die Idee übernommen, aber es braucht wirklich die Akteure, die bereit sind, sich darauf einzulassen. Das ist ein langer, langer Weg gewesen und von daher war es auch gut, dass wir quasi diese 5 Jahre im Blick hatten und wussten, wir können uns Zeit lassen, Menschen zu überzeugen, die, wie soll ich sagen, auf der Schattenseite des Lebens so ein bisschen stehen und die mitzunehmen. Das ist wirklich, wirklich viel Arbeit und da braucht es wirklich diese engagierten Multiplikatoren in den Stadtteilen, die man auch erstmal davon überzeugen muss, die man auch erstmal mitnehmen muss, dass sie bereit sind, dann wiederum auf die Zielgruppen zuzugehen und zu sagen, ja, wir versuchen auch da mal die Alltagsversorgung dieser Menschen in den Bereichen Versorgung, Verpflegung, Wohnen zu verbessern. Und deswegen würde ich immer einen Ja, aber bei der Übertragung sagen, ich habe schon viele, viele Projekte gehabt und habe auch viele Projekte vorgestellt und dann ist immer so, ja, sehr interessant und wir schauen mal. Aber wenn es um die konkrete Umsetzung geht, braucht es eben genau diese Menschen, die sagen, ja, diese Idee finden wir gut, wir versuchen das jetzt auch in unseren Stadtteilen. Und das lässt sich einfach nicht übertragen. Jeder Stadtteil ist anders und jeder engagierte Akteur oder Akteurin ist auch wieder anders und deswegen muss man, finde ich, immer sehr vorsichtig sein mit den Übertragungen. Das ist zwar verlangt und es wird immer gesagt, ja, am Ende muss irgendwie der Transfer her, aber ich denke, der Transfer wäre gut, wenn er so, wie wir es jetzt auch beantragt haben, halt innerhalb der schon vorhandenen, ausgeleuchteten und geschaffenen Beziehungen jetzt stattfindet. Also wir haben ja jetzt gesehen, wo muss die Reise so ein bisschen hingehen? Also zum Beispiel Stichwort Technik, so wie Sie das jetzt auch schon gesagt haben. Wir haben ja jetzt viele Projekte in Riegel gehabt, die sich auch mit Internet, Digitalisierung, Technik beschäftigt haben. Und das ist ganz wichtig da, die Menschen nicht auszuschließen. Also ist für uns die spannende Frage, wie könnten wir da einen Technik-Support in diesen Quartieren eben auch leisten? Und das ist eben auch ein Ansatz, den wir mitgenommen haben und den wir jetzt auch in den Folgeantrag geschrieben haben.
Wenn der Folgeantrag jetzt genehmigt wird, wie geht's dann genau weiter?
Ja, genau an dieser Schnittstelle. Also wir wollen tatsächlich, also wir jetzt, Carola und ich, wir wollen im Rahmen des neuen Antrages die Technik nochmal mehr für ältere Menschen in den Blick nehmen, aber auch für bestimmte Quartiere, also wieder weiterhin mit den Stadtteilzentren zusammenarbeiten, die quasi auch unterstützen, wenn es um Technik-Support geht. Also unsere Idee ist so ein Technikmobil zu haben, indem wir eben weggehen von der Beratung an einem Ort, wo Menschen hinkommen müssen und sagen müssen, mein Tablet funktioniert nicht, sondern wir wollen zugehende Beratung machen, so wie es die soziale Arbeit ja schon durchgängig macht. Also in die Quartiere gehen und sagen, wir haben hier so ein kleines Technikmobil, wenn Sie mal gucken wollen oder wir können mal Sprechstunden ausmachen, bringen Sie doch Ihr Tablet mit und wir schauen mal, wie wir Sie da unterstützen können. Also so ist die Idee und das ist ja auch eine Konsequenz aus diesem jetzt noch laufenden Projekt, dass eben in Fulda und Umgebung gerade die Stadtteilzentren sehr stark sind und das gilt es, die eben auch mit so einem Ansatz zu unterstützen.
So wie früher die Bibliotheksmobile oder Bäckermobile, ja, die so auf die Dörfer kamen.
So ähnlich wie der Bücherbus, ja.
Genau, der Bücherbus. Ja, und Sie sehen ja jetzt auch bei Corona, ne? Also nachdem jetzt alle für diese jetzt laufende Welle verstanden haben, dass es nicht Sinn macht, wieder ein Riesenimpfzentrum auf der grünen Wiese aufzumachen, sondern mit dem Impfmobil unterwegs zu sein oder ich glaube in Frankfurt mit der Straßenbahn unterwegs zu sein oder die Bürgerzentren zu bestimmten Terminen zu öffnen. Das ist ja so ähnlich. Also das zeigt sich eben, dass eine dezentrale Versorgung, und damit bin ich wieder bei diesem Stichwort Quartiersebene oder Meso-Ebene, einfach viel sinnvoller und viel wichtiger ist und auch viel schneller geht.
Und gerade wenn Senioren älter werden und nicht mehr so gut beweglich sind, ist ja Kommunikation erhalten zu bekannten Verwandten über digitale Medien ein wichtiges Thema. Und es ist ihnen gleichzeitig schwieriger, zu bestimmten Orten hinzukommen, wo vielleicht eine Beratungsstelle wäre. Das heißt, dann ist auch die Idee, einfach den Weg zu verkürzen an Orte, die sie gegebenenfalls sowieso schon besuchen, weil da ihr soziales Netzwerk ist. Diese Bürgerzentren sind ja in den einzelnen Stadtteilen orientiert und organisiert und bieten schon andere Sachen an. Und somit sozusagen haben sie auch schon Kontakte in diese Gemeinschaft. Und dann dadurch, dass wir mobil sind, ein regelmäßiges Angebot sozusagen zu schaffen an den jeweiligen Orten. Nur wir sind die Mobilen sozusagen. Das ist die Idee dahinter. Wobei regelmäßig jetzt vielleicht nicht jede Woche ist, das können wir wahrscheinlich nicht leisten, aber es trotzdem in regelmäßigen Abständen. Und tatsächlich, und das ist der zweite Teil dabei, interessierte Seniorinnen, Ehrenamtliche in diesen Richtungen weiter zu qualifizieren, weil das gibt es ja auch durchaus von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen ganz viel Lernmaterial für Ehrenamtliche, die sich gerne in sowas einarbeiten wollen und die dazu sagen, zu qualifizieren, dass die in ihrem Viertel dann auch eine Beratungsfunktion ausüben können. Das ist dann sozusagen Hilfe für Selbsthilfe und zur Weiterhilfe der Nachbarschaft. Und dadurch kann das auch in der Community dann bleiben. Und das wäre dann auch eine Option, wie man sowas, wenn dann ein anderes Projekt wieder ausläuft, doch noch eine Verstetigung haben kann. Dass es da so eine kleine Gruppe gibt, die das kann und sich auch weiterentwickeln kann, indem wieder neue Leute reinkommen. Und da haben halt auch die Stadtteil- und Bürgerzentren die Strukturen, sowas gegebenenfalls am Leben zu halten, weil sie eben den direkten Kontakt mit den Menschen haben.
Wenn Sie beide einen Wunsch äußern dürften, wie würde für Sie das Wohnen in der Zukunft aussehen?
Ja, das ist ja jetzt wieder ein großes Stichwort, Wohnen in der Zukunft. Also da gibt es ja so ganz viele Möglichkeiten, da anzusetzen. Also ich würde sagen, das Wohnen der Zukunft muss viel flexibler sein. Aber da sind wir wieder bei dem Problem auf der Makroebene, dass eben Angebot und Nachfrage des Wohnens derzeit mehr von der Geldpolitik und dem Immobilienmarkt da in diesem Fall bestimmt wird.
Deshalb ja ein Wunsch.
Die würde ich, da würde ich quasi die Auflage geben, dass man einen Wohnraum so gestalten muss, dass er flexibel anpassbar ist. Es gibt da schon ein sogenanntes Stichwort, das Design for All. Das wird gerade auch im Bereich der Wohnungsentwicklung ja genommen. Aber dieses Design for All ist eben anspruchsvoll, ne? Und da entsteht dann eben nicht hier irgendwie zwei kleine Kinderzimmer, ein riesengroßes Wohnzimmer und dann irgendwie vielleicht noch ein Schlafzimmer dazu bei der Vierzimmerwohnung, sondern es würden dann vier gleich große Räume entstehen, die man flexibel nutzen kann. Und das finde ich, dieses Design for All als Idee umsetzen zu können, unabhängig von all den Einflussfaktoren, das wäre sicher etwas, was auch im Sinne der Lebensqualität der Menschen über einen langen Zeitraum wichtig wäre. Denn man bindet sich ja lange, lange, lange an eine Wohnung. Das ist einfach so. Da muss man anders denken, als wenn man sich das Weihnachtsessen jetzt überlegt und dafür einkauft.
Ja. Und Sie, Frau Holler?
Ich unterstütze natürlich alles, was Christine gerade gesagt hat. Also auf jeden Fall flexible Räumlichkeiten zur Anpassung an Notwendigkeiten, aber gleichzeitig auch aktive, sorgende Nachbarschaften. Das, was jetzt ja auch schon viel diskutiert wird, dass halt sozusagen das Umfeld sich gegenseitig sieht im Haus, im Viertel. Und das ist was, was auch von der Wohnungswirtschaft mitgefördert werden kann. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel bei größeren Wohnungsanbietern in der Miete wohnt, also gerade für Mietwohnungsbereinigungen, kann da Gelegenheiten geschaffen werden, dass man sich kennenlernt, im Haus die Kommunikation unterstützt werden. Und das fände ich sehr, sehr schön, wenn das funktionieren würde, dass man sozusagen diese kleinen Gemeinschaften, wie sie früher in den dörflichen Gemeinschaften selbstverständlicher waren, belebt, gleichzeitig aber auch in die positive Richtung dreht, dass es eben eine sorgende Gemeinschaft ist. Also dass man sozusagen auf sich aufpasst.
Das finde ich einen wunderschönen Schlussgedanken. Nehmen wir das doch mit und hoffen wir, dass Sie mit Ihren Projekten einen Beitrag dazu leisten können, dass diese Zukunft auch real werden könnte. Zumindest erstmal in dem kleinen Bereich um Fulda.
Genau. Das hoffen wir auch.
Dankeschön.
Wunderbar. Dann danke ich Ihnen für Ihre Zeit. Euch, lieben Zuhörern, danke ich natürlich wie immer fürs Zuhören. Hört auch in die anderen Folgen von Gesprächsstoff rein. Wir haben wieder viele, viele spannende Themen für euch in diesem Semester aufgearbeitet. Jetzt geht's in die Weihnachtsferien. Und wir wünschen euch natürlich ein schönes Fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und freuen uns auf die nächsten Folgen mit euch im nächsten Jahr. Bis dahin.